Es soll heute tatsächlich um den Start, um den Anfang des Lukas-Evangeliums gehen. Es ist halt so die Frage, warum Lukas? Es gibt ja noch genügend andere Bücher da in der Bibel oder genügend andere Textstellen, über die man ja auch reden kann. Aber ich durfte mich in letzter Zeit so ein bisschen intensiver mit diesem Evangelium beschäftigen und ich fand es mega spannend. Und das hat verschiedene Gründe, warum das so spannend ist. Und darauf kommen wir dann auf jeden Fall gleich zu sprechen. Vielleicht zu Start, also wir leben ja in einem digitalen Zeitalter. Ich glaube, wenn ich jetzt schätzen würde, wie viel Prozent von euch haben alle ein Smartphone in der Hosentasche, würde ich wahrscheinlich so Kinder, ja, ist auch immer so eine Sache, ne? Aber würde ich wahrscheinlich so bei locker 98% landen, oder? Ja, so ungefähr, ne? Gut. Was ist die Sache dazwischen? Zum einen ist es natürlich etwas Positives, man hat schnell alle Infos dabei. Ja, man kann schnell googeln, zack, 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 und ich weiß Bescheid über die eine oder andere Sache. Der Nebeneffekt ist natürlich, wenn man eine Frage stellt, bei Google jetzt zum Beispiel, dann ist die Möglichkeit, mehrere Antworten zu bekommen, natürlich sehr, sehr hoch. Und jetzt geht es dann darum, was ist denn die Wahrheit? Und da kommen wir dann jetzt so in der Nähe, warum ich dann heute über den Start des Lukas-Evangeliums sprechen möchte. Erstmal die Frage, warum gibt es überhaupt vier Evangelien? So, ihr müsst mir mal kurz jetzt helfen. Evangelium Nummer 1 ist Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Genau, also alle vier berichten, jetzt mal in einem Satz zusammengefasst, berichten über das Leben Jesus Christus. Ja? Warum hätten die vier sich nicht zusammentun können, an einen Tisch setzen, eben mal alle zusammen aufschreiben und super, wäre auch ein Evangelium gewesen und fertig. Nein, das Schöne daran ist, und das hat einer mal in einem richtig guten Satz zusammengefasst, er sagt, nicht jeder der Evangelisten sagt alles, aber alles, was jeder sagt, ist wahr. Okay? Also nochmal, nicht jeder der Evangelisten sagt alles, aber alles, was jeder sagt, ist wahr. Nun, was ist das Anliegen des Lukas-Evangelium? Und hier kann man eigentlich sehr schön sagen, der Schlüssel hängt an der Tür. Ja? Wir kennen das ja, ne, wenn jemand sagt, ey, du kannst ruhig bei mir ins Haus gehen, der Schlüssel liegt unter der Fußmatte oder in einem Blumentopf daneben oder vielleicht in Fingerprint, wie auch immer heutzutage. Aber hier ist es tatsächlich so, beim Lukas-Evangelium, er gibt uns einen sehr, sehr, sehr schönen und klaren Einstieg. Und es geht um die Zuverlässigkeit des Wortes Gottes. Ja, also Lukas bringt das einmal richtig, richtig klar und deutlich rüber. Und das können wir tatsächlich in den ersten vier Versen, können wir das wirklich gut rauslesen. Seht ihr alles gut. Also, Lukas Kapitel 1, Verse 1 bis 4 ist heute der Abschnitt. Nachdem nun viele es unternahmen, eine Erzählung der Reihe nach wiederzugeben über die Ereignisse oder Tatsachen, die unter uns zur Erfüllung gekommen sind, so wie es uns die überlieferten, die von Anfang an Augenzeugen und verantwortliche Diener des Wortes wurden, schien es auch mir angebracht, nachdem ich allem von Grund auf mit Sorgfalt nachgegangen war, es für dich, vornehmster Theophilus, in geordneter Reihenfolge zu schreiben, damit du die Zuverlässigkeit des Wortes erkennst, über die du unterwiesen wurdest. Also, im Vers 1 können wir schon mal ganz klar sehen, worum geht es. Es geht um Ereignisse und Tatsachen, die Lukas sehr, sehr genau, so sehr akribisch und vor allem so ein bisschen so liebevoll zum Detail nachgegangen ist. Nun, welche Ereignisse meint Lukas denn? Also es geht einmal um alle prophetischen Aussagen aus dem Alten Testament, also aus dem Teil, der ja schon bestand, der für die Juden relevant war, die auf Jesus Christus hindeuteten. Ja, also das Alte Testament hatte genügend Beispiele und Bilder und prophetische Aussagen von Menschen, die Aussagen auf die Person Jesus Christus hingetroffen haben. Zum Beispiel, zum Beispiel Genesis 3, Vers 15. Genesis ist das erste Buch Mose. Und da können wir dann sehen, in Genesis 3, Vers 15, dann spricht Gott und er sagt, und ich setze Feindschaft zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir über den Kopf kommen und du wirst ihm über die Ferse kommen. Heute Morgen noch kam meine Tochter zu mir und fragte, Papa, warum ist Jesus denn eigentlich gekommen? War es wirklich nur, dass die Menschen so böse waren oder hatte das auch noch einen anderen Grund? Ja, das fand ich dann sehr interessant, diese Frage. Und dann habe ich tatsächlich gesagt, ich sage, Hanna, weißt du was, ich habe heute sogar noch diesen Vers in der Predigt, wo es darum geht, dass hier der Sündenfall von Adam und Eva stattgefunden hat. Und was war das Problem? Das Problem war, dass Adam und Eva Gott ungehorsam waren und dem Teufel mehr Gehör verschafft haben. Sie haben dem Teufel geglaubt, sie haben der Lüge geglaubt, dass sie quasi selbst eigenständig ihr Gott sein können und nicht auf den Schöpfer achten müssen und darauf keinen Wert legen müssen, was Gott sagt, was sein Wort ist. Ja, und das war dann hier das Problem, da hat Gott gesagt, es wird eine Feindschaft geben. Und dieser Vers hier ist der erste Hinblick darauf, wer Jesus Christus sein wird und was er tun wird. Dass er durch seinen Tod am Kreuz und durch die Auferstehung zum ewigen Leben dem Satan den Kopf zertreten wird, aber eine tödliche Wunde am Kreuz bekommt. Oder das nächste ist zum Beispiel Jesaja 53, die Verse 3 bis 5. Das ist so unglaublich, wie der Prophet Jesaja mehrere hundert Jahre, bevor Jesus überhaupt kommt auf diese Erde, schon mit dem Heiligen Geist so erfüllt ist und es im Voraus sagt, was passieren wird mit dem Sohn Gottes, mit Jesus Christus. Und hier steht, er war verachtet und von Menschen verlassen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wie wenn man das Angesicht verhüllen muss. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch unsere Krankheiten, er hat sie getragen und unsere Schmerzen hat er auf sich geladen. Und wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Er aber wurde unserer Übertretungen wegen durchbohrt, unsere Verschuldungen wegen zerschlagen, die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm. Durch seine Wunde ist uns heil geworden. Und diese Verbindung zu Jesaja und Lukas ist einfach echt total schön zu sehen, denn keiner schreibt zum Beispiel so fein detailliert, wenn es um Leiden, um Schmerzen und um Krankheiten geht, wie Lukas, der vom Beruf Arzt war. Genau. Vers 2. So wie es uns die überlieferten, die von Anfang an Augenzeugen und verantwortliche Diener des Wortes wurden. Nun, einfach mal die Frage, wer ist ein Augenzeuge? Oxford Language sagt, Person, also es ist ein Wörterbuch, Person, die einen Vorfall oder Ähnliches mit angesehen hat und den Hergang schildern kann. Ja? Und das ist zum Beispiel auch ganz wichtig vor Gericht. Wenn wir irgendwo vor dem Gericht sind und dort ein Angeklagter sitzt und dann kommen Zeugen rein, wem glaubt man mehr? Dem, der sagt, ja, ich habe mal gehört, dass da irgendwas war. Und der hat sich immer so daneben benommen. Ja, dann fragt der Richter, ja, aber haben Sie denn die Tat gesehen? Nee, da war ich jetzt gerade im Urlaub. Ja, also man merkt schon sofort, die Glaubwürdigkeit sinkt gewaltig. Aber wenn dann auf einmal einer kommt, der sagt, ich war Augenzeuge, ich habe gesehen, dass dieser Angeklagte das und das, diese Tat begangen hat, dann ist es schon meistens, hat er meistens schon schlechte Karten, der Angeklagte. So, und Lukas, der war nachgewiesen ein Zeitzeuge aller Jünger, die mit Jesus unterwegs waren. Also Joni hat das gerade so auch ein bisschen erklärt. Also genau diese Gruppe von Menschen, die mit Jesus diese 3,5 Jahre ganz effektiv unterwegs waren. Und was ganz, ganz wichtig ist, diese Jünger haben alles mit eigenen Augen gesehen und mit ihren eigenen Ohren gehört. Ja? Und gerade 12 von ihnen waren diejenigen, die Jesus ganz persönlich immer wieder angesprochen hat und gesagt, komm, folg mir nach. Ich möchte dir was zeigen, was sich erfüllen wird. Ja? Und Jesus wurde ja immer wieder als Lehrer oder auch im Hebräischen als Rabbi genannt. Und somit waren seine Jünger auch gleichzeitig Schüler, die alles ganz genau beobachteten, die nachfragten auch immer wieder, gerade wenn Jesus vielleicht mal ein Gleichnis erzählt hat, und die fragten, wieso, was heißt das denn? Erklär uns das doch mal. Ja? Und wo Jesus darauf eingeht. Und diese haben alles festgehalten. Also die Augenzeugen waren glaubwürdig, weil sie die ganze Zeit mit Jesus Christus gewesen waren. Und ihr Leben bewies die Wahrheit ihrer Lehre. Und dann steht da, die Diener des Wortes wurden. So Diener des Wortes, also das hat einen griechischen Ausdruck, der wörtlich Unterruderer bedeutet, aber in verschiedenen Begebenheiten oder Überlieferungen ist das dann, dass man dann schauen muss, wie dieser Begriff angewandt wird, aber es ist klar, es waren diejenigen, die für Jesus oder die an diesem Wort Diener geworden sind. So, und diese Augenzeugen, die von Anfang an dabei waren bei all den Begebenheiten, die direkt an Jesus dran waren und alles hautnah miterlebt haben, dass diese Männer, die sind Diener des Wortes geworden. Aber jetzt ist die Frage, was bedeutet das? Was bedeutet Diener des Wortes? Was haben diese Männer gemacht? Nun, Jesus hat einmal 12 Männer und ein anderes Mal auch 70 seiner Jünger losgeschickt, damit sie den Menschen erzählen sollten, dass sie von ihrem verkehrten Wegen umkehren sollten, und sie durften Kranke heilen und sie durften sogar Besessenen die Dämonen austreiben. Und das war etwas ganz, ganz Gewaltiges, weil Jesus diesen Männern sie sich zu sich gerufen hat und dann ihnen diesen Auftrag gegeben hat und gesagt haben, so, ich schicke euch jetzt los und ihr habt den Auftrag zu predigen, ihr habt die Vollmacht, Kranke zu heilen und ihr habt sogar die Vollmacht, Menschen, die besessen waren von Dämonen, diese Menschen zu befreien. Das war etwas ganz, ganz Gewaltiges. Und diese Leute haben die Worte von demjenigen gelernt, also die Jünger, der das Wort ist. Und das sagt ja auch das Johannesevangelium. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gelesen habt, aber Johannes fängt tatsächlich ja schon so an. Und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Also, zum einen waren die Jünger Augenzeugen und diejenigen, die über das gesprochen oder gepredigt haben, was sie gesehen und gehört haben. Zum anderen waren sie Jünger desjenigen, der selbst das wahre Wort ist. Und jetzt schreibt der Lukas weiter und er sagt, schien es auch mir angebracht, nachdem ich allem von Grund auf mit Sorgfalt nachgegangen war, es für dich, vornehmster Theophilus, in geordneter Reihenfolge zu schreiben. Nun, hier ist das erste Mal, dass er sagt, mir. Also mir ist Lukas. So, und jetzt die Frage, wer ist Lukas? Wir kamen gerade schon drauf, ne? Also Lukas ist zum einen mal der Arzt gewesen. Ja? Aber gucken wir mal, wer war der Autor dieses Evangeliums? Also Lukas kam aus, hat jemand eine Ahnung? Nicht, okay. Lukas kam aus Antiochia. Das war eine Stadt in Syrien oder im heutigen Syrien. Er war nicht Jude, so ungefähr mittleren Alters, schätzt man. Lukas war hochgebildet, ja, das erkennt man an seinem Schreibstil. Er war Arzt und, ganz, ganz wichtig, weil das diese Schreibweise widerspiegelt, Lukas war Historiker. Ja, also, hat jemand eine Ahnung, was ein Historiker ist? Jemand, der... Genau. Joni sagt, der die Vergangenheit kennt und in die Zukunft schaut. Also es waren auf jeden Fall Menschen, die sich sehr, sehr, sehr akribisch so hinter so Dinge geklemmt haben, die in der Vergangenheit passiert sind. Ja, und Historiker haben immer den Anspruch an sich selbst, hoffentlich, alles ganz, ganz genau und detailliert darzustellen, sodass wir, die wir keine Historiker meistens sind, nachlesen können und uns vielleicht ein Bild davon machen können, was damals in der Vergangenheit passiert ist. Ja? Und so einer war dieser Lukas. Und man merkt zum Beispiel an seinen Angaben, an seinem Schreibstil, dass der Historiker wirklich Vollblut war. Also nehmen wir zum Beispiel mal eine Stelle, hier direkt als nächstes, Vers 5 in 1. Kapitel, das habe ich jetzt hier nicht aufgeschrieben. In den Tagen des Herodes, des Königs von Judäa, lebte ein Priester mit Namen Zacharias aus der Abteilung Abias und seine Frau von den Töchtern Aarons und ihr Name war Elisabeth. Ja? Also der haut in einem Vers alles an Infos rein, was geht. Ne? So, und das sieht man immer wieder bei Lukas. Und das ist persönlich dann für mich so dieses Spannende, dass jemand es schafft, so natürlich vom Heiligen Geist inspiriert, aber so die Dinge so klar und so deutlich so hinzuschreiben, sodass wir in kürzester Abfolge einfach mal extrem viele Infos dann bekommen können. Ne? Und er ist tatsächlich als Historiker und als Nichtjude der einzige Schreiber des Neuen Testaments. Er kommt circa 45 nach Christus zum Glauben durch Paulus und Barnabas, die ja über ein Jahr dort gelebt haben. So. Und der Lukas, der war auch Begleiter von Paulus auf der zweiten Missionsreise und auch auf der dritten Missionsreise. Und ungefähr 57 nach Christus wird Paulus als Missionar gefangen genommen und Lukas ist derjenige, der ihn besucht. Ja. Und das Interessante ist auch, Lukas besucht auch zum Beispiel den Jakobus, Philemon, die Mutter Maria, Petrus, Johannes und so weiter. Und das sind sehr, sehr, sehr klare Beweise dafür, dass Lukas diesem Denken eines Historikers sehr, sehr, sehr stark nachgekommen ist. Ne? Weil der zu den Leuten hingegangen und hat gesagt, so, du erzählst mir jetzt mal bitte ganz genau, was du da erlebt hast. Ja, und das schreibt der Lukas hier auf. Und als Paulus dann in Rom ist, so circa 61 nach Christus, ist dann die Apostelgeschichte fertiggestellt. Und das heißt, dass das Lukas-Evangelium halt etwas vorher fertig war. Also so circa 55 bis 60 nach Christus. So, jetzt ist die Frage: Was dürfen wir vom Lukas-Evangelium erwarten? Also wir dürfen einmal erwarten, dass durch das Lukas-Evangelium unsere Zuversicht wächst. Und das ist wirklich etwas sehr, sehr, sehr Schönes und etwas sehr Bedeutsames. Ja, dass du das, was du dort liest, dass du ganz genau weißt, das ist die Wahrheit und das stärkt meinen Glauben und deswegen bekomme ich noch mehr Zuversicht. Wir haben gute Gründe, das zu glauben, was wir glauben. Warum? Weil die damaligen Augenzeugen etwas gesehen haben. Ja, und deswegen dürfen wir dieses glauben. Und der Lukas, der schreibt ja, wie er sagt, hier der Reihe nach oder in der Reihenfolge. Und wir erwarten eine Einteilung, die uns hilft, diesen Gedankengang des Buches zu verstehen. Und das Interessante ist, dass er hier halt auch ganz klar, gut, das ist der Zeit geschuldet, aber dass er sagt, hier in geordneter Reihenfolge zu schreiben. Ja, er hätte ja auch vielleicht zu jemandem hingehen können und dem das auch alles erzählen können. Aber er schreibt es auf. Und das ist das wunderbare: Gott wählt das geschriebene Wort, um sich den Menschen zu offenbaren. Und Gott spricht über das Wort unser Denken an. Ja, also Wir kennen es ja vielleicht heute, also vor allem, also ich will mich da nicht freisprechen, aber ich glaube, die Jüngeren sind da noch mal ein bisschen mehr. Aber kennt ihr das, wenn ihr auf YouTube seid oder auf Insta oder auf TikTok oder so, was ist das Schlimmste an diesen Social-Media-Kanälen? Die Werbung. Ja, was irgendwie? Hat da noch jemand was gesagt? Ja, genau. Dieses, man nennt es Swipen, ne? Also du gibst immer, kommt ein Video immer von einer Minute und immer weiter und weiter. Und das Krasse ist, wenn man mal die Bildschirmzeit aufzeichnen lässt, beziehungsweise macht ja das Handy, die neuen Handys machen es ja sowieso, aber wenn man dann guckt, wie viel Zeit du verballerst und du denkst, okay, ich habe eine Minute pro Video und du dann durchhaust und dann denkst, jetzt habe ich schon eine Stunde auf YouTube, Insta, whatever verbracht und ich swipe einfach so durch. Und was ist das Ergebnis dahinter?
Nichts.
So, nichts. Ja, voll, ne? Also das, genau das ist der Punkt. Also du gehst einfach durch und hahaha, kurz, das war ein witziges Video, aber sagt alles cool, ne? Aber du legst nachher das Handy weg und es kommt nichts. Gar nichts. Ja, und Gott wählt das geschriebene Wort, um dein Denken anzustupsen. Und sagt, denk mal drüber nach, was ich da geschrieben habe. Ja. Und das Schöne ist, ja, der Lukas, der hat ja natürlich dieses Buch in diesem Sinne einem Theophilus gewidmet. Ja, er schreibt ja hier, hochverehrter Theophilus. Aber es richtet sich auch also an weitere Kreise, also gerade die griechisch sprechenden Heiden in Rom zum Beispiel auch. Und das Schöne ist einfach, das können wir erleben, heute, gerade jetzt, weil Lukas das vom Heiligen Geist inspiriert alles aufgeschrieben hat. Und weil es das wahre Wort Gottes ist, deswegen dürfen wir das heute hier so haben. Wir müssen mal überlegen, das ist knapp 2000 Jahre her. Ja? Und Gott sagt, ich achte auf mein Wort, dass das unverfälscht so weitergegeben wird. Und der vierte Vers, hiermit der letzte auch, damit du die Zuverlässigkeit der Worte erkennst, über die du unterwiesen wurdest. Also Theophilus, derjenige, der diesen Bericht sozusagen bekommen hat, der muss ein Mann gewesen sein, der die Botschaft, also die Worte von Jesus Christus schon mal gehört und angenommen hatte. Und für Lukas war das halt dann Anlass genug, diesen Brief oder diesen Bericht an ihn auch zu schreiben, damit er in seinem Glauben gefestigt werden sollte, so wie wir auch heute. Und das Wichtige ist, auch wenn der Lukas ein Historiker war und alles schön nach Zahlen, Daten, Fakten, sage ich jetzt mal so, aufgeschrieben hat, ist es hier wichtig zu verstehen, dass es hier nicht um einen rein intellektuellen Informationsaustausch geht, sondern der Theophilus soll Erkenntnis bekommen über die Zuverlässigkeit der unterrichteten Worte. Ja, das ist sehr, sehr wichtig. Nun, die Frage ist, was lernen wir über Gott, wenn wir uns diese vier Verse einfach mal anschauen? Und für mich konnte ich so festhalten, und vielleicht ist es ja auch für dich, das geschriebene und gesprochene Wort Gottes ist die absolute Wahrheit. Wenn Gott befähigt, ein Lukas und auch andere hier in der Bibel, wenn Gott befähigt, das sein Wort aufzuschreiben, wird es nachhaltig. Und wir sehen, wir haben Schriften in der Bibel zusammengefasst, die mehrere tausend Jahre alt sind. Und fällt mir jetzt gerade nur so ein, die Jesaja-Rolle, die damals in den Höhlen von Qumran entdeckt wurde, die ungefähr auf, ich glaube, ungefähr so 100 vor Christus datiert wurde, die hat, nachdem man diese Jesaja-Rolle komplett ausgewertet hat und geschaut hat, so wie die Übersetzung ist und so weiter, bis auf ein paar ganz, ganz minimale Kleinigkeiten haargenau das Wort getroffen, wie wir es heute haben. Über 2000 Jahre her. Ja, und das ist nochmal so ein, finde ich, so ein persönliches, so ein Highlight irgendwie, dass Gott sagt, ich passe auf mein Wort auf und ich bin derjenige, der das Wort schreibt, aber ich befähige Menschen dazu, die dies aufschreiben und die diesen Drang haben, das ganz, ganz genau so festzuhalten. Und das Schöne ist, Gott wählt ganz normale Menschen aus und formt sie zu Dienern des Wortes. Ja? Also auch wenn dieser Lukas natürlich jetzt einer war, der hochgebildet war, aber wir haben genügend andere Beispiele, wo Gott auch ganz, ganz, ganz normale Männer genutzt hat, die Dinge aufgeschrieben haben. Was ist die praktische Anwendung für uns? Also, wie schon ein paar Mal erwähnt, dieser Bericht von Lukas ist knapp 2000 Jahre alt, aber die Tatsachenberichte der Augenzeugen sind ganz genau recherchiert, gesammelt und zusammengefasst. Und wir dürfen erfahren, was Jesus zu ganz vielen Themen gesagt hat. Ja, Jesus spricht zum Beispiel total viel über Geld. Damit haben wir Deutschen ein Riesenproblem, ne? Also wenn es über das Geld geht. Aber Jesus spricht ganz offen darüber. Wir dürfen sehen, wie Jesus in den härtesten Konfrontationen reagiert hat. Und das als Beispiel vielleicht für uns nehmen. Wenn wir extreme Herausforderungen vielleicht in unserem Alltag haben. Und wir dürfen durch das ganze Lukas-Evangelium erkennen, was der Auftrag von Jesus war. Und Jesus selber sagt in Lukas 19, Vers 10, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das ist der Auftrag, warum Jesus gekommen ist. Und das ist deine Antwort, Hanna, von heute Morgen. Und dazu möchte ich dich einladen, dass du ganz genau hinhörst und dadurch immer mehr verstehst, wer Jesus ist. Denn alles, was hier geschrieben steht, ist wirklich wahr. Du kannst diesen Worten vertrauen, auch wenn es dir vielleicht manchmal anders vorkommt. Dass es vielleicht manchmal Situationen im Leben gibt, wo du sagst, ja, ist ja super schön, dass das da alles geschrieben steht, aber ich kann gerade damit nichts anfangen. Und diese Einleitung legt wirklich diesen Schwerpunkt auf das Wort, wie es erfüllt wurde, wie es gelehrt wird und jetzt noch einmal so exakt aufgeschrieben wird. Und am Schluss des Evangeliums, da greife ich mal so ein bisschen vor, wirkt das wie so eine Klammer, die das Ganze so zusammenhält. Und da wird genau dieser Punkt noch einmal dem Leser ans Herz gelegt. Und in Lukas 24, da gibt es dann diese Begebenheit, wo Jesus auferstanden ist und die Jünger aber gerade noch voll Angst haben und nicht so ganz genau wissen jetzt, was passiert hier gerade. Und dann gehen zwei Jünger aus Emmaus wieder nach Emmaus und Jesus kommt und geht mit ihnen mit. Und Jesus fragt dann, worüber redet ihr gerade oder worüber diskutiert ihr denn da? Und dann sagen sie, ja, bist du denn der Einzige, der das nicht mitbekommen hat oder was? Und dann erzählen sie es ihnen dann alle und Jesus sagt so, oh ihr Unverständigen, oh ihr Ungläubigen. Aber was das Wunderschöne ist, Jesus fängt dann an zu erklären, alles von den Schriften her, von Anfang an, und erklärt, was alles auf ihn hingedeutet hat und was alles zur Erfüllung gekommen ist. Ja? Und dann, als die Jünger dann in Emmaus mit Jesus ankommen, dann sagen sie, ja, komm doch mal rein, also es will schon Abend werden. Und dann nimmt Jesus das Brot, dankt, lobt dafür, bricht es, gibt es den Jüngern und dann auf einmal werden denen die Augen geöffnet und dann sagen die ja so, hatte nicht unser Herz gebrannt, als er uns dieses Wort wiedergegeben hat. Ne? Und das ist also für mich so ganz, ganz irgendwie wunderbar so zu greifen, einfach zu sehen, so wie Lukas am Anfang quasi so diese Klammer aufmacht und sagt, ey, es geht um dieses, was sich genau erfüllt hat, darum geht es. Und dann am Ende macht er die Klammer zu und das Wort Gottes steht wieder im Fokus. Ja? Und deswegen wünsche ich dir, egal wie du gerade zu dem Wort Gottes stehst, egal wie du gerade in der Beziehung zu Jesus bist, aber du darfst in der Situation, wo du gerade bist, darfst du dem Wort Gottes, der Bibel, vertrauen. Warum? Weil es nicht irgendetwas Dahergesagtes ist, sondern weil es ein ganz, ganz klarer Bericht ist von Augenzeugen, wo Dinge zur Erfüllung gekommen sind. Und ich wünsche dir wirklich, vertrau auf Gottes Wort. Amen.